Meine lieben und teuren Geschwister, jetzt sind noch gerade zwei Geschwister aus Süddeutschland reingeflogen. Wir sind sehr dankbar, dass ihr wohlbehütet uns hier erreicht habt. Ja, die Susanne und die... Ja, gut. Das paulinische Evangelium. Als ich die erste Nummer... 2016 von Gnade und Herrlichkeit durchgelesen habe, da habe ich mir zwei Sätze gemerkt und notiert, die ich als Überschrift meiner Wortdienste gestellt habe. Das paulinische Evangelium. Einmal schrieb ja unser Eberhard Weber in seinem Rückblick über Neudorf, dass er dort ein eigenes Rednerteam, das sich dort herangebildet hat, mit einem klaren paulinischen Profil. Das war ein mutiger Satz. Und dann wurde noch ein Büchlein von Manfred Messinger vorgestellt, mit der Überschrift Evangelium, wie es Paulus geoffenbart wurde. Kann mich noch erinnern, viele Jahre habe ich diese Predigt gehört, habe sie digitalisieren lassen und dann habe ich sie als Büchlein gedruckt. Hunderte Mal. Nach einigen Jahren rief mich Hartmut Weyer-Gerber an, ob er dieses Heft nicht auch drucken könnte. Ich sage, wir haben doch überhaupt kein Eigentumsrecht. Ich freue mich, wenn es auf eine andere Art noch zum Druck kommt. Ja. Und dann tatsächlich gab es eine Neuerscheinung. Eine Neuerscheinung von diesem Heft mit einem ganz neuen Titel. Der Titel lautet, wie Paulus die Welt sah. Ich dachte, das wäre was Neues von Bruder Messinger. Ich habe gelesen und auf einmal merkte ich, Moment mal, das ist doch fast das Gleiche. Und in der Tat war es das Gleiche. Und jetzt die Frage, warum hat man das Evangelium, so hatte ich es betitelt, so war es original, Evangelium, wie es Paulus geoffenbart wurde, was ist überhaupt paulinisches Evangelium? Das hatte man so überschrieben. Warum hat man das ausgetauscht, habe ich mich gefragt. Und wir fragen, was ist das Besondere an dem paulinischen Evangelium oder an dieser Verkündigung? Deshalb habe ich aus dieser Überschrift vier Betrachtungen gemacht. Erstens, das gilt für heute Abend, geht es um die Person Paulus. Und dann im zweiten Betrachtung geht es kein Land. Nein, auch nicht das heilige Land der Verheißung. Ein anderes Territorium. Das dritte. Mit diesem Evangelium wird nicht mehr ein Volk angesprochen, sondern eine Auswahl. Und viertens. Dieses Evangelium betrifft nicht die Erde, sondern die Himmel. Und dann habe ich die vier Dienste nochmal zusammengefasst. Ich habe das überschrieben, der Übergang am Ende der Tage. Wir haben hier oder im August, weiß ich nicht mal, schon mal vier Versammlungen gehabt mit einem heilsgeschichtlichen Übergang. Aber da ging es damals von Israel weg zur Gemeinde. In der fünften Versammlung wollen wir darüber reden, dass es von der Gemeinde weggeht hin zu Israel. Dieser Übergang. Verstehen wir? Kann man eine solche Überschrift, das paulinische Evangelium überhaupt zu stehen lassen? Was denkt ihr? Was macht denn ihr, wenn ihr mit anderen sprecht? Es hat Brüder gegeben in Scheibenberg, die haben gesagt, ich werde den Begriff paulinisches Evangelium nie in den Mund nehmen. Das war für mich dann auch die Antwort, dass solche Brüder ungeeignet sind. Für mich jedenfalls. In der Belehrung und in der Hinführung zu dem, was uns eigentlich anvertraut ist. Gibt es denn das überhaupt, dass es neben der Christusbotschaft noch ein Evangelium gibt, was gültig wäre und gehört werden sollte? Das sind doch die Fragen. Ich sage es euch gleich. Diese fünf Dienste ist eine Zusammenfassung meiner zwei meiner über 50-jährigen Verkündigung. Bei uns im Erzgebirge in der Versammlung im Dorf Chemnitz ist es weiter nicht auffällig, wenn man darüber spricht, weil diese Gemeinde schon vor 90 Jahren davon geredet hat. Einige Brüder haben ja Ströder noch persönlich in Aue gehört. Wie bei Ströder die Tränen gelaufen sind, weil das Evangelium, was er zu bezeugen hatte, nicht gehört wird. Vor 80, 90 Jahren. Dann gab es immer wieder auch Brüder und Pastoren, bis in unsere Zeit hinein, die das weiter bezeugt haben. Aber, es wird weniger. Es wird weniger, wenn wir auf das Ganze schauen. Und kaum noch einer wagt, den Begriff paulinisches Evangelium in den Mund zu nehmen. Gebt mal Obacht. Weil nur wenige ihn noch verstehen und etwas damit anzufangen wissen. Von den jungen Leuten kaum einer. Paulinisches Evangelium, das klingt tatsächlich. Das klingt so, als würde dieses Evangelium von einem Mann stammen, wenn man das so in den Mund nimmt. Ist euch doch alles schon so gegeben, wenn wir den Mut haben, davon zu reden. Wir machen ja die Erfahrung. Vielleicht könnte man es auch so formulieren, um Missverständnisse auszuschließen. Ein Evangelium, wie es dem Paulus von dem erhöhten Herrn geoffenbart bekam. Ja, etwas verständlicher. Immerhin. Paulus selbst spricht ja von meinem Evangelium. Römer 2, an dem Tage, da Gott das Verborgene, was niemand kennt und sieht, das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium. Oder Timotheusbrief, halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Er war mit diesem Evangelium so eins, er hatte sich mit diesem Evangelium, mit dieser Botschaft so identifiziert, dass er sagen konnte, in mir und durch mich ist nur Christus zu sehen und zu hören. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Und damit bringt ja dieser Mann zum Ausdruck, wer und was hinter seiner Verkündigung steht. Wie Paulus das von ihm verkündigte Evangelium verstanden haben will. Er äußert sich ja so klar und deutlich, dass überhaupt kein Zweifel entstehen kann, was das für ein Evangelium ist. Ist das zu laut? Wir sind nämlich in der Einstellung. Geht's so?
Ja.
Hinten? Gut. Ja, Wir lesen mal ein paar Verse, Galaterbrief. Ich tue euch aber kund, ich mache es euch Brüdern bekannt. Ich gebe euch die Versicherung, ich erkläre euch, ich weise euch darauf hin, ausdrücklich mache ich euch darauf aufmerksam. Ich muss es noch einmal unterstreichen, damit ihr es genau wisst, um was es hier geht. Das waren eigentlich verschiedene Übersetzungen. Dass das von mir verkündigte Evangelium nicht menschengemäß, nach Menschenart ist. Es ist keine menschliche Lehre. Ich habe sie auch nicht erfunden oder erdacht. Sie ist auch nicht das Produkt meiner Gedanken oder aus der jüdischen Tradition umgeschrieben. Kein Mensch hat mir vermittelt, auch die hohen Apostel nicht. Weder Johannes, Petrus noch Jakobus standen bei mir Pate. Ich habe es von niemandem übernommen. Keiner hat mich darin unterwiesen und belehrt. Nicht eine einzige Stunde habe ich an einer theologischen Fakultät Unterricht genommen. Sondern, jetzt begründet er es. Es kann gar nicht aus mich herauskommen, sondern durch eine von oben herabkommende Offenbarung. Durch Offenbarung. Vom Himmel her, nicht von der Erde. Und den eingesegneten Apostel. Durch Hüllenwegnahme wurde es mir von dem Erhöhten, der zu Rechten der Majestät sitzt, in Christus bekannt gemacht. So, nach diesem Zeugnis ist Paulus, der ist legitimiert, er ist bevollmächtigt, er ist ein autorisierter Apostel und das nicht von einem menschlichen Gremium, die Menschen ordinieren müssen, sondern von dem erhöhten Herrn ist er gesandt als Botschafter und Verkündiger des Evangeliums. Das Zeugnis von ihm ist eindeutig, unmissverständlich, überzeugend. Oder doch nicht? Wir müssen ja mal fragen, ist das so? In den Gemeinden, wo wir hinkommen, wo kann man denn nochmal über diese besondere Offenbarung des Herrn nach der Himmelfahrt an einen Menschen, da kann man, ja, noch kaum möglich. Wir sagen, das ist, steht doch hier, wir treten dafür ein. Später, wenn wir nach Hause kommen und reden mit irgendeinem Glaubenden, der sagt, wo warten ihr? Warum wird das von den Gläubigen und der Gemeinde nicht gehört und nicht akzeptiert? Das war unsere Frage. Und bei einem solchen Evangelium, wo eigentlich die Grenzen unserer Vorstellung gesprengt werden, wo das Herz so weit gemacht wird, ich sag mal, das Neudorf müsste überrannt werden von Menschen, die gläubig sind und nicht nur sich um sich selbst drehen, sondern die ausgerichtet werden wollen auf das, was eigentlich zählt und von Bedeutung ist. Ja, also das hat kaum eine Bedeutung. Die Theologie hat Paulus noch nie ernst genommen. Was ist Paulus bei der Theologie? Der Stiefapostel, der keine Nummer hat. Das spiegelt sich auch in den sonntäglichen Predigten aller Kirchen wieder. Der vorgegebene Text ist ja in den sogenannten Perikopen festgelegt und in der Mehrzahl auf die vier Evangelien beschränkt. Auch sonst stehen die Worte Jesu weit, weit über das, was Paulus gepredigt und geschrieben hat. Pastoren sind uns begegnet. Für mich zählt Jesus, der Sohn Gottes, und nicht der Mann, Saulus und Paulus. Also die stehen weit, weit über das, was Paulus gepredigt und geschrieben hat. Und wir unqualifizierten Gestalten, wir predigen gerade das Gegenteil. Können wir das ertragen? Ich sage, können das die Brüder ertragen, die damit angetreten sind, über dieses Evangelium eine Aussage zu machen? Oder wollen sie auch, bis alles in der Horizontale liegt, nicht erkannt werden? Was hat man in den 62 Jahren Glaubenskampf da alles erlebt? Kann denn das sein, dass ein Apostel mehr sagt und weiter blickt als der Sohn Gottes auf Erden? Frage. Ausgeschlossen schreit die ganze Christenheit. Ausgeschlossen. Neulich fand ich einen Satz, der war geradezu typisch und zeigt, wie oberflächlich die Bibel gelesen und verstanden wird. Es geht ja und geht immer noch unter den Kirchen und den Verantwortlichen um die Homosexualität. Neuerdings die Auseinandersetzung, und das in aller Öffentlichkeit, zwischen Dr. Diener, dem Allianzvorsitzenden und Präses der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung, und Barzani. Ich habe zwei solche Nummern hinten auslegen, da könnt ihr den ganzen Werdegang lesen, könnt ihr wieder hinlegen. Das Abschlussplädoyer von der ganzen Diskussion, das hat denn der Pfarrer Klautke, oder ich weiß nicht, der in Riedlingen auch sich schon zu Wort gemeldet hat. Das war das Einzige, was zählt. Alles andere ist nur Diskussion ohne Inhalt. Da wird einfach behauptet und festgestellt, dass Jesus nichts über Homosexualität gesagt hätte. Und das ist für sie gültig. Was andere Apostel, wie gerade Paulus oder Propheten an anderer Stelle ausgesagt haben, ist völlig belanglos, interessiert es nicht. Jesus. Und er hat nicht über Homosexualität gesprochen, ist das jetzt auch neutralisiert. Natürlich gibt es unterschiedliche Bewertungen des geschriebenen Bibelbuches. Denn in den Mosebüchern finden wir ja noch nicht den gesamten Vollumfang von der Rettung für Himmel und der Erde. Wir sehen aber ganz deutlich eine heilsgeschichtliche Entfaltung und Offenbarung göttlicher Wahrheiten und Gedanken in unserem Bibelbuch. Hat sich entfaltet. Entfaltet. Der Horizont ist weiter geworden. Weiter geworden. Da geht es nicht nur um mich und meine Sünde und meine Schuld und wie komme ich durch und wie wird mein Leben gelingen. Das darf mal kurze Zeit bei uns vorherrschen. Dann müssen wir uns aber verabschieden, sonst bleiben wir ein Leben lang im Sandkasten. Und zwar bleiben wir darin als Säuglinge und kommen niemals in die göttliche Bestimmung hinein, wozu wir eigentlich gemacht worden sind. Da gibt es drüben wirklich ein ganz beschämendes Bewerten all dessen, was wir hier unten gedacht und gemacht haben. Da können wir doch nicht jeden Spruch im Alten Testament für alles und alle als gültig und gleichwertig anwenden und betrachten. Das geht doch nicht. Da haben wir den Sohn Gottes in seiner Niedrigkeit als Jesus von Nazareth und als Diener der Beschneidung mit einzureihen. Ich weiß, wir werden Gedanken denken, die wir vielleicht selten oder noch gar nicht gedacht haben. Jesus von Nazareth, ein Diener der Beschneidung. Er kam, wohin? In sein Eigentum. Das waren nicht die Germanen und die Römer, sondern das war das auserwählte Volk. Er kam in sein Eigentum und dort verkündigte er, was war eigentlich sein Evangelium? Dort verkündigte er den Anbruch des verheißenen Königreichs als Evangelium. Aber nicht lange danach sprach er schon in Gleichnissen, damit sie ihn nicht mehr verstehen sollten. Denn das Herz dieses Volkes war zu dieser Zeit vor Golgatha und Pfingsten schon verstockt worden. Es ist mal wichtig, das mit zu verankern. Das Gericht über Israel war ja schon, wir kommen noch darauf, bei Jesaja ist gesprochen. Eigentlich hätte ich euch ja eine Menge zu sagen gehabt, so lesen wir, aber ihr könnt das nicht, doch nicht, verstehen und einordnen, wo das hingehört. Das war die Einschätzung unseres Herrn auf Erden im Zusammenhang mit seinen Jüngern. Ja. Das sagt er selber. Ist nur ein Teil, was ich euch mitteilen kann. Den Vollumfang kann ich euch nicht sagen. Und da kann man doch nicht bei diesen Worten Jesu im Fleisch stehen bleiben, wenn da noch vieles im Herzen Gottes verankert ist, was Gemeinde und jeder Sohn des Höchsten eigentlich erkennen sollte, damit sein Leben auch von dieser Kraft verändert wird. Keineswegs war dem Volk, auch nicht seinen Jüngern, der heißgeschichtliche Weg Israels mit der Verstockung und der Wegführung unter den Nationen bekannt. Kannten sie nicht. Ihre Hoffnung war nach der Himmelfahrt. Was war das? Was war ihre Erwartung? Der bald wiederkommende Messias und König Israels, und zwar mit Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg, um das Messiasreich aufzurichten. Keine Spur von Gemeinde und Leib Christi, keinerlei Spur. Keiner der 12 Apostel hat von einer früheren Ankunft Christi als Haupt zu seiner Christusgemeinde und das als Leib gewusst und davon geschrieben. Und wir merken doch, was da gelogen wird in der Verkündigung. Und wenn man schon von einer Wiederkunft Christi redet, dann
auf dem Ölberg,
ganz genau, auf dem Ölberg. Wenn die Entrückung ein Geheimnis ist, was vor Generationen in Gott verschwiegen und verborgen war, dann kann dieses Geschehen nirgends sonst in dem geschriebenen Wort Gottes zu finden sein. Das muss erstmal gedacht werden, als nur in den Paulusbriefen, weil er der Erste und auch der Einzige war, dem dieses geoffenbart wurde. Das ist ein konsequentes, logisches und folgerichtiges und heilsgeschichtliches Denken. Ohne Denken gibt es auch keinen Glauben. Wir denken, wir können Traditionen leben, aber ohne nachzudenken, was eigentlich unser Gott und Vater da für uns bereitgestellt hat, für Gedanken gemacht hat. In 2. Petrus 3, 4 fragt Petrus, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Und 8 Verse später redet er von der Ankunft des Tages Gottes und des Herrn. Und dieser Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Sind sich alle einig? Unser Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. So steht es doch da. Doch unser Herr Jesus Christus kommt nicht als Dieb zu seiner Gemeinde, sondern als Haupt. Als Haupt. Weil wir sein Leib sind. Merken wir schon, ich rede nicht jetzt von dem Inhalt dieses Evangeliums, sondern mal kurz reindippen, was das für ein Unterschied ist. Wir aber warten, so Petrus, auf neue Himmel und eine neue Erde. Natürlich gibt's mit uns und in der Verherrlichung zusammen mit ihm einen glänzenden Zustand, neue Erde und neue Himmel. Aber bei Petrus hängt das mit der glanzvollen und sichtbaren Herrschaft des Messias und König Israel, dem König der Könige, zusammen. Und natürlich auch mit dem Volk Israel, weil sie ja darin zu Segensträgern und Heilsvermittler für die Rettung der Nationen bestimmt sind. Da geht es um neue Himmel und neue Erde. Auch der Text in 1. Petrus 1,3 wird ausnahmslos auf die Gemeinde übertragen. Gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung und Erwartung auf ihn. Und damit ist nicht die Entrückung gemeint. Auch Johannes hat keine andere Perspektive als die sichtbare Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg. Siehe, er kommt. Wie kommt er? Er kommt in den Energiewolken Gottes und zwar mit großer Macht und Herrlichkeit. Und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die ihn zerstochen haben und werden wehklagen seinetwegen. Das ist halt das Übel. Können wir denken, da steht überall alle Geschlechter der Erde. Seinetwegen werden heulen alle Geschlechter der Erde. Wenn er sichtbar wiederkommt, dann heulen die überhaupt nicht die Geschlechter der Erde, sondern die Stämme des Landes. Und da geht es um Israel. Generell um Israel. Und weil die Theologie und ihre Übersetzer nie geglaubt haben, dass das Volk Israel einmal von Gott wieder gebraucht wird als Segenskanal, da haben sie aus den Geschlechtern der Erde, aus den Stämmen des Landes die Geschlechter der Erde gemacht. So ist das. Können wir das noch korrigieren in unserer Übersetzung? Oder 1. Johannes 2,28. Und nun Kindlein. Kindlein? Das ist prophetisch geschrieben für die neu zum Glauben gekommenen Israeliten. Und zwar in den letzten Tagen. Kindlein im Glauben. Kindlein im Glauben soll eine Gemeinde, die 2000 Jahre im Evangelium gelebt und gewachsen hat, Väter und Mütter sein sollen, hinangewachsen ist. Kindlein? Bleibet in ihm, auf dass wir, wenn er geoffenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Damit ist nicht die Entrückung gemeint. Erstens Johannes 3,2, Geliebte, jetzt sind wir Gottes Kinder. Und es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Fällt uns schwer, ich weiß das, den Text dorthin zu stellen, wo er eigentlich hingehört. Natürlich werden die Glieder bei der Entrückung dem Haupte auch wesensgleich sein. Ist doch gar kein Unterschied von dem Leben, was Gott später mit Israel und über Israel an den Völkern tun wird. Zu keiner Zeit wird so viel verfälschtes Evangelium verkündigt wie zu Weihnachten. Schon das erste Kommen des Gottessohnes im Fleisch wird ausnahmslos auf das Christenvolk übertragen, was es damals noch gar nicht gab. Da gab es doch noch keine Christen, keine Christenheit. Die jüdischen Steppen und das Volk, wenn es heißt, euch ist der Retter geboren. Und zwar wird es noch klar formuliert, wo das euch ist, in der Stadt Davids. Aber es wird alles auf uns, der sogenannten Christenheit, umgelegt. Und mit dem gleichen Atemzug wird dann auch vom Wiederkommen Christi mit Macht und Herrlichkeit gepredigt. Und es handelt sich ja um die glanzvolle und die machtvolle und sichtbare Erscheinung des Christus. Wir dürfen mit einfügen, natürlich mit der Gemeinde zusammen, weil sie ja vorher verschwunden ist, auf dem Ölberg, der bekanntlich bei Jerusalem liegt und nicht irgendwo in Südamerika. In Jerusalem liegt der Ölberg Und der Ölberg, der liegt im Land Eretz Israel. Nein. Nein. Von Entrückung, dem Tag Jesu Christi, dem Tag Jesu Christi, der Hinaufversammlung aller Christusglieder zu ihrem Haupt ist nicht ein Wort, nicht ein einziges Wort, keinerlei Zeugnis davon zu hören. Das ist doch seltsam. Es geht um eine klare prophetische Aussage. Für die, die heute gläubig sind oder sich gläubig nennen. Und? Keine Beziehung. Nein, nein. Man hat keinen Blick dafür. Die Versammelten kriegen das gar nicht mit, wie planmäßig die Gemeinde vom Eigentlichen weggerückt wird. Und es interessiert auch keinen. Die Reaktion auf das, was sonst gepredigt wird, die kann man glatt vergessen. Wenn es überhaupt noch eine Reaktion gibt. Da kann man zu Weihnachten hintereinander 5 Gottesdienste besuchen und hört weder in einem einzigen gesungenen Lied noch in der Predigt etwas davon. Entweder wird nur das Jesusknäblein im Fleisch besungen oder die prachtvolle und sichtbare Wiederkehr des Gottessohnes auf Erden, dem neutestamentlichen Gottesvolk, was es nach der Schrift überhaupt nicht gibt. Es gibt kein neutestamentliches Gottesvolk. Paulinisches Evangelium? Wir fragen immer noch und wir wagen sehr lange. Was ist das eigentlich? Die Thessalonicher waren davon überzeugt, dass das verkündigte Wort des Paulus nicht Menschenwort, sondern wie es in Wahrheit ist, Gottes Wort, gehauchtes Wort. Der Hebräerbrief gibt uns da einen wichtigen Hinweis. Wenn wir lesen, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, wie in den Propheten, hat er am Ende dieser Zeitepoche zu uns in und durch einen, den Sohn, oder der Sohn ist geredet, auf Erden. Das war ihre Information. Damit waren sie betraut, was der Herr auf Erden zu ihnen geredet hatte. Und das war etwa nicht vollkommen. Nein, nein, da hat er gesagt, es gibt vieles, was noch mitzuteilen wäre. Das war zum einen, als er sich von der Jüngerschar verabschiedete. Nein, 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 ihr braucht jetzt nicht zu wissen, wann ich eurem Volk Israel das Königreich wieder aufrichte. Vielmehr werdet ihr meine Zeugen sein in Juda, Judäa, Samaria, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis zur letzten Grenze des Landes. Zwei Männer in weißen Kleidern beruhigten die aufgeregte Schar. Was schaut ihr denn so hoffnungslos, ihr Männer von Galiläa, den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg hinaufgenommen worden ist, wird also wiederkommen, so wie ihr ihn gesehen habt. Gibt's da noch Zweifel? Das ist die sichtbare Wiederkunft des König und Messias für dieses Volk Israel. Das waren die letzten Worte unseres Herrn auf Erden. Das hat er ihm gesagt. Eine jüdische Gemeinde stand auf dem Ölberg. Und bei seiner Wiederkehr, was wird es da sein? Bei seiner Wiederkunft. Da wird es nicht anders sein. Da werden die zerbrochenen Israelis, die gejagt worden sind, Jahrtausende durch die Nationen, die werden dort stehen. Nicht wir als Gemeinde, Leib Christi. Können wir den Gedanken denken? Wenn wir das schon lesen, dass wenn wir zu ihm versammelt werden, dann werden wir mit ihm für immer zusammen sein. Für immer. Das heißt, wo auch der Messias, der Christus, als Lamm oder irgendwas erscheint, da ist immer und überall die Gemeinde, du und ich mit dabei. Und man kann sich vorstellen, dass Ströder ja gepredigt hat. Und er war ja eigentlich für mich, nach Paulus, der größte Prophet und Lehrer für diese Herausgerufenengemeinde. Dass die fromme Schar gesagt hat, der Ströder, der nimmt uns alles und gibt den bösen Juden. Weil die fromme Gemeinschaft mit ihrem Egoismus nur sich selbst überall hineinlässt, kann sie kaum eine Klarheit finden, was eigentlich hinter einem paulinischen Evangelium steht. Zum Zweiten hat der verherrlichte Christus später vom Himmel her zu Johannes und Paulus geredet. Dazu nahm er sich den Johannes heraus und holte ihn nach oben und zeigte ihm die Geschehnisse und Abläufe der Gerichte und der Gerichte mit der Erde am Ende der Tage. Und er zeigte ihm auch den Untergang und einen neuen Himmel, eine neue Erde. Aber im Mittelpunkt der gesamten Johannes-Offenbarung stand und steht das auserwählte Volk Israel und die neue Erde. Und hier endet das Reden und die Offenbarung des Herrn an Johannes. Das ist es. Und deshalb ist die Johannes-Offenbarung nicht der generelle, volle Abschluss, was eigentlich im Herzen Gottes da geplant ist. Er schaut im tiefsten Grunde nur die Geschehnisse, die Gerichtsgeschehnisse auf dieser Erde und dann den Chaos, den Untergang des Kosmos, neue Erde und neue Himmel. Paulus hatte mehrere Begegnungen mit diesem verherrlichten Christus. Wir hatten erst den Johannes gesehen, den hat er nach oben geholt. Und dann auch den Paulus. Das sagt er ja. Ich wusste nicht, wie ich war. War ich außer dem Leibe oder im Leibe? Ja. Er hat mehrere Offenbarungen gehabt. Im 2. Korinther schreibt er, ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren. Ob im Leibe, weiß ich nicht. Außer dem Leibe, das weiß ich auch nicht. Gott weiß das. Ich war in das Paradies entrückt und hörte unaussprechliche Worte, welche der Mensch nicht sagen kann. Ebenfalls in Apostelgeschichte 22, es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in den Tempel betete, dass ich eine Entzückung hatte oder in Entzückung geriet. Ein anderer Übersetzer erklärt hier, als ich nach meiner Rückkehr nach Jerusalem im Tempel betete, hatte ich folgendes Erlebnis. Mein Geist trat aus meinem Körper aus. Und ich sah Jesus vor mir stehen und er sprach zu mir. Jetzt kommt es drauf an. Was hat denn dieser Christus, den Paulus vor sich hatte, im Tempel zu ihm geredet? Was hat er gesagt? Beeile dich und verlasse schleunigst Jerusalem. Denn hier wird man dein Zeugnis für mich nicht annehmen. Deshalb habe ich schon mehrmals über eine Predigt Aussagen gemacht. Paulus für mich der größte Prophet mit der weitesten Schau. Zeitlich wie auch räumlich. Er allein beschreibt ja, was vor aller Zeit, also vor den Äonen geschah und nach den Äonen sein wird. Sein Blick umfasst wirklich alles. Die Weite, die Länge, die Tiefe und die Höhen. Einfach das gesamte Weltall. Und er bekam als einziger Apostel Einblick in das, was heute und jetzt in Gottes Heilsplan dran ist. Was heute und jetzt in Gottes Heilsplan dran ist. Ist nämlich unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Nämlich das, während sein auserwähltes Volk Israel noch unter der Decke der Verstockung und der Vertreibung unter den Nationen steht, ein Geheimnis geoffenbart und bekannt gemacht wurde. Das Geheimnis des Evangeliums, Doppelpunkt, mit dem Inhalt, Christus und seine Gemeinde. Die da ist sein Leib. Über diese geheime Gnadenverwaltung wurde er ja als Werkzeug, als Apostel von dem erhöhten beauftragten Herrn, als Diener und Lehrer bestellt und berufen. So bezeugt dieser Paulus, die herausgerufene Gemeinde, die da ist sein Leib. Kann es nicht deutlicher geschrieben werden? Und hundert und tausend und Millionen sagen, die da ist seine Braut. Sibirien bis nach Vladivostok. Und bis an den Atlantischen Ozean. Ich frage mich mal, wenn das Geheimnis oder Geistesträger sind, was machen die eigentlich mit dem geschriebenen Wort? Gemeinde, die ist nicht so sein Leib. Über diese geheime Gnadenverwaltung wurde er als Werkzeug, als Apostel, ein vom Herrn Beauftragter gestellt. Die Gemeinde, der ist sein Leib, es geht da weiter, deren Diener, ich hätte es gern gesehen, ob ihr das nächste Wort mal bunt ausgemalt habt, weil es wichtig ist, als Diener, deren Diener ich, nicht die anderen 12 Apostel, sondern diesen Auftrag wurde ganz allein auf mich abgelegt. Und das nach der Verwaltung der Gnade Gottes, die uns Apostel, von wegen, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, zum Abschluss zu bringen, was da noch rückständig ist, das wurde diesem Mann allein anvertraut. Er durfte den gesamten biblischen Kanon, die gesamte Gottesoffenbarung vervollständigen, sodass es nicht mal eine Offenbarung bedarf. Alles ist schriftlich niedergelegt. Was sagt uns dieser Vers? Erstens, die Glaubensgemeinde des Leibes Christi ist nur einer von Gott als verantwortlicher Diener gesetzt. Zweitens, das Bibelbuch, das geschriebene Wort Gottes, wäre ohne die Offenbarung Christi an Paulus nicht vollständig. Oh. Jetzt werden wir ja ein Mann auf, der auf Erden nie mit unserem Herrn in Berührung kam. Und er sagt und schreibt es dann auf als Brief, worin denn das noch Außenstehende, das, was zur Vollerfüllung des Wortes Gottes ausmacht, worin es denn zu sehen ist. Er beschreibt es ja ausdrücklich. Das ist nicht, dass unser Herr für mich und meine Sünde gestorben ist. Damit hat er das Evangelium nicht vollgemacht. Nein. Nicht Buße und Vergebung der Sünde. Nicht dem Herrn treu sein und ihm nachfolgen. Das ist alles richtig und hat seinen Platz. Nein, nein, das war es nicht. Vielmehr lesen wir, ich weiß, wie das ist, wenn man hunderte Kilometer fährt, dann ist man kaputt wie eine Maus. Aber der Herr schenke euch noch ein paar Minuten Konzentration, weil es sehr wichtig ist. Da heißt es, nein, 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 es geht um das Geheimnis, was keines Menschenherzen je gekommen ist, welches von den Äonen und von den Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott dieses Kostbare kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, Christus in euch und das noch unter den Nationen. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir, indem wir jeden Menschen dieser auserwählten Christusgemeinde ermahnen, jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf das wir jeden Menschen vollkommen in Christo darstellen. Dieser außerordentliche Dienstauftrag zusammen mit dem ihm geoffenbarten Evangelium macht diesen Mann so wichtig, so einmalig für alle, die in dieser Gnadenhaushaltung zum lebendigen Glauben gerufen werden. Deshalb frage ich mich, wenn schon Menschen, ja, ich glaube auch, ich bin auch, habe ich bekehrt. Ich sage, wo ist eigentlich die Hinwendung zu einem Evangelium, was Gott nach der Verstockung Israels in die Verbannung der Nation freigegeben hat, Einsicht zu gewinnen? Was ist es eigentlich? Es mag ja manchmal sehr eigenartig klingen, wenn Paulus sich menschlich gesprochen so in den Vordergrund stellt. So in Epheser 3. Ihr habt ja davon gehört. Ich habe es euch ja gesagt. Und zwar von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, verliehen, zugeteilt worden ist, dass mir durch Offenbarung dieses Geheimnis bekannt worden ist, wie ich es in Kurzem beschrieben habe, woran ihr merken könnt, mein Verständnis und meine Einsicht in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Generationen den Söhnen nicht bekannt war, kundgemacht worden ist, dass die aus den Nationen ja Miterben, Miteinverleibte sind. Durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe und Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seines göttlichen Vermögens. Mir geht's weiter. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben unter die Nationen, den unerzählbaren, den nicht zu fassenden Reichtum des Christus als Evangelium zu verkündigen. Manchmal tief Luft müssen wir holen, sonntags. Von Evangelium ist manchmal keine Spur. Ich war ja neulich wegen der, weiß nicht, was das für eine Konfirmation ist, 65, bin ich dort eingesiegt und konfirmiert worden. Und natürlich habe ich mich auf die zweite Empore gesetzt. Den frommen Zauber mit Handauflegung, da kam für mich nicht wieder in Frage eine erneute Geistausgießung. Aber was für Potenzial an Tradition da zu finden war, das hat mich schon sehr, sehr überrascht. Sehr überrascht. Ein Evangelium? Nein. Glanzvoll, ehrvoll und manchmal sogar durch Liedgut anbetungsvoll. Aber Evangelium? Nein. Unter den Nationen soll das verkündigt werden. Weshalb? Weshalb? Um alle zu erleuchten. Es geht um die, die eine Berufung haben, deren Geschenk von Gott Glaube ist. Um die geht es. Um alle zu erleuchten. Was sollen sie denn sehen und merken? Die Verwaltung des Geheimnisses, das von den Äonen her verborgen war in Gott, der das All geschaffen hat. Das war es, was noch aussteht an Gottes Offenbarung. Und mit diesem Geheimnissen hat der Paulus das gesamte Wort Gottes vervollständigt zum Abschluss gebracht. Man kann diese Verse nur mit einem bewegten Herzen lesen und wir spüren gleichsam, welchen Stellenwert der Heilige Geist hier auf die Person legt. Mir, mein, mich, ich. So schreibt man doch keine Briefe. Geht doch nicht. Aber wenn es dem Heiligen Geist wohlgefiel, den Text so zu formulieren, dann sollen wir da nicht vorbeilesen. Verstehen wir nun, dass sich Paulus in Jerusalem nicht von Petrus, auch nicht von Johannes und Jakobus die Hände auflegen ließ, ordinieren ließ zu seinem Auftrag? Nein, nein. Paulus hat nie, wenn es um diesen Auftrag und das ihm anbefohlene und anvertraute Evangelium ging, mit anderen sich zusammengebunden. Weil diese Apostel nicht die gleiche Offenbarung hatten, auch nicht die gleiche Zielbestimmung. Ich habe es mal so formuliert, der Paulus hat nie ein Duett gesungen. Nie. Der hat auch nie in einem Quartett mitgesungen oder in einem Chor. Nein. Immer und überall sang er seine Partitur in Zulu. Können wir das verstehen? Immer in Zulu. Viel höher und tiefer als Ivan Reprov sang. Er ließ den Lichtglanz des Evangeliums bis in die tiefsten Abgründe des Todes und der Finsternis schallen und durchtönte mit seinem Evangelium die Weiten und die Dimension der Himmel. Alles drin. Alles drin. Nun werdet ihr fragen, was ist paulinisches Evangelium? Ja, also ihr habt recht, ich habe eine Stunde geredet und über diesen Inhalt des Evangeliums nicht sehr viel gesagt. Und da habt ihr recht, und das war ja auch heute nur die Einleitung. Am Dienstag machen wir dann weiter, wie sich das Evangelium des Paulus da entfaltet. Und wir werden uns freuen über das, was Gott in diesen Tagen durch die Brüder an uns ausrichten will. Wir beten miteinander. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich als der einzig Treue vor uns hinstellst, nicht nur vor uns, sondern vor einer ganzen Welt. Alles, was du in deinem Buch hast niederschreiben lassen, das zählt und das bleibt und das wird in Erfüllung gehen, auch wenn sich darin oft Jahrtausende Zeittäler schieben. Wir wissen, du kommst mit jedem Wort zu einer wunderbaren Erfüllung. Und jetzt dürfen wir staunen, dass du uns durch deinen Heiligen Geist das aufgezeigt hast, dass wir in dieser gewaltigen Reihe von Heilsgeschichte die Ersten sind, die du herausgenommen hast aus dem Tod und der Finsternis und hast uns zu Gliedern deines Christus gemacht und mit ihm zu Heilsträgern einer kommenden Welt. Wir können es nicht fassen, aber wir ahnen, was uns auf uns zukommen wird. Und deshalb mag auch das, was auch sonst uns jeden Tag beschwert und wir manchmal haben, das richtig einzuordnen, dass wir das dann in der Kraft deines Wortes an die zweite und dritte Stelle setzen können. Wir ringen darum, dass es deinem Heiligen Geist gelingt, auch in diesen Tagen dieses wunderbare Werk nicht nur der Erneuerung, sondern der völligen Hineinstellung in das, was du an Plan und Vorsatz und Gedanken und Absichten mit uns und deiner ganzen Schöpfung gemacht hast. Dir sei Ehre. Amen. Amen.